Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 7. Mai 2025. Was war das für eine Kanzlerqual gestern? Mit Ach und Krach, mit Mühe und Not hat sich dann der Friedrich Merz doch noch ins Ziel seiner Lebensträume gerettet und ist Kanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden. Ich war gestern in Hamburg bei Klaus von Donani. Wir haben uns über sein neu aufgelegtes Buch «Nationale Interessen» unterhalten. Aber bevor wir das getan haben, haben wir uns gemeinsam die durchaus nicht undramatischen Vorgänge im Fernsehen angeschaut und natürlich auch die eine oder andere Theorie aufgestellt, warum sich denn dieser Bundestag so schwer getan hat mit dieser Wahl. Denn Friedrich Merz ist der erste Kanzler der Bundesrepublik, der erst im zweiten Anlauf es geschafft hat. Nun, nach schweizerischer Beurteilung ist das kein Weltuntergang, wenn Sie nicht im ersten Wahlgang in die Regierung gewählt werden. Das gibt es in der Schweiz häufig bei Bundesratswahlen, wenn die Regierung sich da formiert nach Neuwahlen, vor allem bei den neuen Kandidaten. Da gibt es allerlei parteitaktische Bemühungen, allerdings meistens auch mehrere Kandidaten. In der Bundesrepublik ist das unüblich und es wird natürlich jetzt auch als Misstrauensvotum und als Fehlstart interpretiert, was es auch ist. Ganz nüchtern festgehalten, muss damit nicht zwingend verbunden sein, eine schlechte Leistung dann des Friedrich Merz als Kanzler. Das kann unter Umständen sich vollkommen verändern. Bist du einmal im Amt, hast du den Mehrwert der Macht und je nachdem, was du damit anzufangen weißt, kannst du auch nach einem Fehlstart eine glänzende Kanzlerschaft hinlegen. Das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass aus einem verpatzten Anfang dann doch noch etwas Gutes herausgekommen ist. Allein ich zweifle etwas und meine Zweifel haben einfach damit zu tun, wie ich diesen Politiker einschätze, Friedrich Merz. Ich meine, man muss da vorsichtig sein, auch ich blicke nicht in die letzten Hirnwindungen oder überhaupt in seine Hirnzellen hinein, aber ich kann aufgrund von Verhaltensweisen, die man gesehen hat, die dokumentiert sind, kann ich bestimmte Theorien, kann ich einen subjektiven Eindruck ableiten. Und mein Eindruck ist, dass das große Problem des Friedrich Merz und auch seine Limitation, seine Begrenztheit, seine Beschränktheit als Politiker, als Kanzler und vielleicht auch das Misstrauen, das ihm da eben doch merkbar entgegenweht, das hat damit zu tun, dass Friedrich Merz ein Politiker ist, der die Karriere über alles andere zu stellen scheint. Ein Karrierist, ein Politiker, eben, der unbedingt Kanzler werden wollte und dafür auch alles bereit war zu opfern, fast alles, jedenfalls die meisten seiner programmatischen Versprechen. Wir haben das ja in abenteuerlichen Verrenkungen in den letzten Monaten zur Genüge besichtigen können. Er ist angetreten als der Mann, der eigentlich richtig erkannt hat, dass Deutschland eine politische Wende braucht, und zwar eine politische Wende nach rechts, ins Konservative, ins Bürgerliche, ins Liberalkonservative. Er hat erkannt, dass man auch die Wirtschaft entfesseln muss, dass man den Staat zurückfahren muss. Und diese ursprünglichen Positionsbezüge und seine Problemdiagnosen, die haben sicherlich verbunden mit der Tatsache, dass er ein bekannter, seit vielen Jahrzehnten im politischen Betrieb vertrauter Name ist, die haben dazu geführt, dass er am Schluss dann in den Wahlen doch noch irgendwie knapp oben ausgeschlagen hat, wenn auch viel schwächer, als er das erwartet hat. Aber eben, das Problem besteht eben darin, dass man diesem Friedrich Merz gar nicht zutraut, dass er seine Anliegen umsetzen kann, weil er eben nicht konsequent genug dann auch in der Praxis seinen Ansagen nachgelebt hat. Ganz im Gegenteil, er hat seinen Wahlkampf im Grunde aufgebaut gegen die rechte Opposition, gegen die Migrationspolitik der AfD, obwohl ja die Migrationspolitik der ganz große Aufreger, das innenpolitische Thema schlechthin ist. Und erst ganz am Schluss, sozusagen kurz vor der Ziellinie in den Wahlen, hat sich dann Friedrich Merz noch die Migrationspolitik der AfD, die er zuvor so heftig verteufelt hatte, angeschminkt, um noch ein paar Stimmen da einzuheimsen. Aber er ist ja dann sogar mit den entsprechenden Anträgen im Bundestag aufgelaufen, gescheitert, weil es einfach zu offensichtlich war, dass er sich hier noch opportunistisch plötzlich wieder nach der einen, nach der anderen Seite verrenkte, die er zuvor hinter Brandmauern, wie er sagte, abgetrennt sehen wollte. Das ist das zweite große Thema. Ich meine, wenn Sie ein Land reformieren wollen, dann müssen Sie mit allen Stimmen arbeiten, die Sie haben können. Aber Friedrich Merz hat auch hier aus Mangel an besseren Argumenten einfach auf die Brandmauer gesetzt, die Ausgrenzung, die Diffamierung, die Stigmatisierung des innenpolitischen Hauptgegners der AfD, die ja eigentlich ein Spin-off der CDU ist, das ist eine Abspaltung der CDU. Und wenn du in der Demokratie mit deinem Latein am Ende bist, ja, dann versuchst du eben mit solchen Methoden und nicht mit besseren Argumenten und überzeugenderem Auftreten, sich deines Gegners zu erwehren. Und durch diese Brandmauer hat sich dann der Friedrich Merz auch der SPD ausgeliefert, die noch schwächer abgeschnitten hat als er. Er hat sich nicht nur in eine Koalition mit dieser SPD begeben müssen, das ginge ja noch, haben wir in der Schweiz auch Koalitionsregierungen. Nein, er hat sich abhängig gemacht, erpressbar gemacht durch diese SPD, denn die SPD weiß ganz genau, wenn Merz nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann können wir ihn als Kanzler absetzen. Und wenn du eben unbedingt Kanzler werden willst, ja, dann bist du nicht stark genug, einen inhaltlich klaren Kurs fürs Land zu fahren. Dann bist du eben eine Fahne im Wind, beziehungsweise dann bist du ferngesteuert durch die, denen du am Schluss dein Amt verdankst. Und das ist im Moment für Friedrich Merz die SPD. Und da ist einfach die Quittung zu sehen für eine falsche Politik. Karrierismus, das Amt über alles noch vor dem Land, das sind die Merkmale meines Erachtens dieses Politikers. Und Friedrich Merz hat versprochen, eines seiner Wahlversprechen, übrigens auch die Schuldenpolitik, auch eine solche Kehrtwende, ein Wendemanöver, das er da vollzogen hat, noch mit dem alten Bundestag zusammen eine gewaltige Schuldenlawine entfesselt, die dann eben das entsprechende Wahlversprechen auch unter sich begraben hat, nämlich die Staatsfinanzen wieder zu sanieren. Und jetzt wäre es eine Aufgabe ja die Migration in den Griff zu bekommen, zum einen, aber dann eben auch die Wirtschaft nach vorne zu bringen, zu entbürokratisieren. Aber wie will er das schaffen, zusammen mit den Linken, vor dem Hintergrund dessen, was wir bis jetzt gesehen haben? Also das steht unter einem unglückseligen Stern. Und die Sanierungskraft dieser neuen Regierung wird natürlich auch dadurch beschädigt, dass sie innenpolitisch völlig neben den Schuhen steht im Umgang mit der Opposition. Das ist vor allem für Außenstehende, jetzt für einen Schweizer, unverständlich, was da passiert, wie eben in der Bundesrepublik auch die Art und Weise der sogenannte Verfassungsschutz jetzt dagegen die größte Oppositionspartei, gegen die AfD, vorgeht, mit einem Gutachten, mit einem Geheimgutachten noch vom Stapel gelassen, am letzten Arbeitstag einer bereits abgehalfterten Regierung, an einem Brückentag, als alle mehr oder weniger in den Ferien sind und man glaubt oder vielleicht gehofft hat, dass niemand so genau hinschaut, noch eine Bombe, eine Stinkbombe, hat das Helmut Markwort von Focus formuliert. Ich fürchte, das ist noch eine Untertreibung. Nein, es ist ein Anschlag auf die Demokratie, der da verübt wurde. Denn das, was man, soweit bekannt, der Opposition der AfD vorwirft, lautet, sie habe ein falsches, ein mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, nicht zu vereinbarendes Verständnis des Volks, also einen ethnisch abstammungsmäßigen Volksbegriff, das sei gegen die Verfassung gerichtet, das sei nicht dementsprechend, was in der Verfassung da formuliert werde. Und die Partei widerspricht dem natürlich. Es gibt sogar Verfassungsrechtler, die sagen, ja, aber wir haben ja auch in der Verfassung so einen Volksbegriff. Aber egal, selbst wenn man dieses Verständnis hätte, dieses aus Sicht jetzt bestimmter Kreise falsche Verständnis dessen, wie man ein Volk definieren sollte, ja, wird man denn in der Bundesrepublik heute schon für ein falsches Verständnis, also für eine falsche Gesinnung von staatlichen Stellen verfolgt? Also hier entlarvt sich doch geradezu eine irrige antidemokratische Gesinnungsjustiz. Und in der Demokratie, meine Damen und Herren, da muss gelten, Gesinnungen darfst du nicht bestrafen, du darfst sie nicht verbieten, du musst sie widerlegen, du musst sie durch bessere Argumente oder durch eine bessere Politik überflüssig machen. Das ist das demokratische Verhalten. Und ich staune und ich bin erschrocken, wie unkritisch die Medien diesem Gesinnungsstaat, dieser Gesinnungsschnüffelei, dieser Gesinnungsscheinjustiz gegenüberstehen. Ich sage Scheinjustiz erstens, weil der deutsche Verfassungsschutz, das klingt jetzt wie ein Verfassungs-, wie ein Organ gewissermaßen der Judikative, aber der Verfassungsschutz, Entschuldigung, das ist einfach eine Spitzel- und Überwachungsbehörde der Regierung, ist weisungsgebunden an das, was die Innenminister dann jeweils sagen und festlegen. Also das, was wir hier beobachten, das ist einfach die Regierung, die auf die Opposition losgeht, und das ist einer Demokratie unwürdig. Und rechtsstaatlich ist es erst recht jeden Gepflogenheiten spottend, denn im Rechtsstaat gilt, der Beschuldigte muss sich verteidigen können, und damit er sich verteidigen kann, müssen die Vorwürfe transparent und einsichtig sein. Aber dieses Gutachten ist ja noch gar nicht öffentlich, es ist ein Geheimgutachten, aber seine wesentlichen Befunde wurden durchgestochen. Also das ist dann der Werkzeugkasten der Intrige, meine Damen und Herren. Und auch die jetzige Regierung mit Friedrich Merz, die macht sich das ja zu eigen. Da gibt es jetzt auch Forderungen aus der CDU, die AfD zu verbieten. Ich glaube nicht, dass man diesen Schritt wagen wird, weil auch diese Verfassungsschutzbeflissenen, die wissen ganz genau, dass vor einem Gericht so etwas keinen Bestand haben wird. Also hängt man das jetzt einfach an, sozusagen, man lässt das jetzt in der Luft hängen, um da die AfD zu verleumden und im Wettbewerb zu beschädigen. Das sind schon Vorgänge, die einem zu denken geben müssen. Und man sieht, es hat auch bereits erste Auswirkungen. Ich habe gestern beim Durchzeppen der Fernsehnachrichten und auch der Talkshows jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine AfD-Gesprächspartner sehen können. Bei NTV habe ich es gesehen, auf WeltTV habe ich es gesehen und natürlich auch in den vielen anderen Portalen und privaten Anbietern. Aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat man jetzt dieses Verfassungsschutzgutachten anscheinend dahingehend bereits interpretiert, dass man die AfD nicht mehr einladen möchte. Das zumindest mein subjektiver Eindruck, kann sein, dass ich mich irre. Also wir haben einen deutschen Kanzler jetzt, der als Karrierist dokumentiert hat bis jetzt, dass er nicht seine sachlichen Anliegen ins Zentrum stellt, dass er nicht bereit ist, auch Gegenwind in Kauf zu nehmen, sondern dass er alles macht, um sich jeweils jenen beliebt zu machen, von denen er sich erhofft, dass er dann ja eben sein Amt bestätigt oder erhalten bekommt. Und das sind nicht die Voraussetzungen, mit denen man die Reformaufgaben in angespannter, in schwieriger Zeit die nationalen Interessen Deutschlands nach vorne bringen kann. Wir wollen da den Ereignissen nicht vorausgreifen, wünschen natürlich Glück und geben da auch alle Möglichkeiten zur Verbesserung. Selbstverständlich, natürlich, wie könnte es denn anders sein? Aber das ist meine subjektive Einschätzung. Ich bin da einfach etwas skeptisch, was diesen Politiker angeht. Noch kurz die weiteren Nachrichten des Tages. Indien lanciert militärische Schläge gegen terroristische Ziele, wie sie sagen, in Pakistan. Das sind zwei Atommächte, die da gegeneinander jetzt vorgehen. Wir haben heute in Rom die Papstwahl. Die wird weltweit natürlich gewaltiges Aufsehen finden. Mark Carney, der gewählte Premierminister von Kanada war im Weißen Haus zu Gast und hat dem amerikanischen Präsidenten Trump gesagt, Kanada steht nicht zum Verkauf. Ja, das ist eben auch ein Trump-Effekt, dass eine im Grunde bereits scheintote Partei, es ist die Justin Trudeau-Partei, dass die eben wachgeküsst wird von Trump. Vielleicht weniger, weil man die Partei jetzt da, die Mitte-Links-Partei in Kanada so gut findet, sondern weil eben Trump sich gewissermaßen zum Hauptprogrammpunkt der kanadischen Politik gemacht hat durch sein Verhalten gegenüber dem Nachbarstaat. Europas letzter Hersteller von wichtigen Antibiotika-Zutaten und Bestandteilen hat die größte Fabrik geschlossen. Das ist eine Hiobsbotschaft aus der Wirtschaft, die Ihnen zeigt, dass eben auch da vieles im Argen liegt in der Europäischen Union, dass eben die Ausrichtung eben nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern eben auch der europäischen Wirtschaft, wenn man so einen Begriff verwenden will, oder der EU-Wirtschaft in den EU-Staaten, dass das alles in die falsche Richtung läuft. Signa ist die größte Firmenpleite Europas seit dem Krieg. 30 Milliarden Euro meldet die Kronenzeitung. Und in Österreich nervt sich die Regierung, dass da der Herbert Kickl immer wieder darauf drängt, eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen dazu fordern. Das ist jetzt den Regierenden lästig. Ich habe Verständnis dafür, weil in Österreich ist man sehr, sehr weit gegangen mit diesen Corona-Maßnahmen, viel weiter als in der Schweiz, und deshalb ist da auch der Groll viel, viel größer. Ungeachtet all dessen, habe ich hier auch schon gesagt, finde ich es einfach schade, ich finde es auch falsch, beziehungsweise einen Fehler, dass der Herbert Kickl es da vielleicht zu hart hat angehen lassen in diesen Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Er hat diese Chance nicht gepackt, da Kanzler zu werden, indem er darauf beharrte, bestimmte Ministerien zu bekommen. Das ist zumindest die Version, die wir hören. Natürlich hat sicherlich auch Druck von der ÖVP gegeben, aber ich glaube, dass da die Chance verpasst wurde, Österreich eine politische Wende zu geben. Wir werden sehen, wie sich das jetzt dann in der Zukunft auswirken wird, auch auf die parteipolitische Landschaft. Es ist noch zu früh, das zu sagen. Meine Damen und Herren, das war's für heute, Weltwoche Daily International. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Und seien Sie dabei, ich bin nachher noch im Studio bei Julian Reichelt und seinem News-Team. Wir machen die morgendliche Standortbestimmung in der Morgenshow von News. Würde mich freuen, wenn wir uns auch dort dann wieder begegnen können. Bis dahin oder auch ganz grundsätzlich überhaupt einen wunderbaren Tag. Spätestens morgen hier auf diesem Kanal sehen wir uns wieder.